Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Einen schönen guten Tag. Wir senden heute live vom Lido, denn hier ist gerade das 81. internationale Filmfestival in vollem Gange und es ist ein Schaulaufen der Stars und der internationalen Filmgrößen. Letztes Jahr hat ja das Festival ohne große Hollywood-Beteiligung stattgefunden, denn es gab den Streik der Schauspieler und DrehbuchautorInnen. Und den meisten Stars war eine Promotour in Venedig schlichtweg verboten. Dieses Jahr aber, das hat der künstlerische Leiter Alberto Barbera gesagt, ist die Liste der Stars so lang wie schon seit vielen Jahren nicht mehr.
Siamo di fronte a, credo, alla lista più lunga, no, di talents che frequenteranno, che cammineranno, che percorreranno.
Ja, uns interessiert ein bisschen der rote Teppich und dann vor allem natürlich die Leinwand und was da in den letzten Tagen zu sehen war, darum geht es gleich. Und auch die deutschsprachigen Gäste hier beim Festival kommen zu Wort, darunter der Dokumentarfilmer Andres Feil, der hier mit seinem Film über Leni Riefenstahl Premiere hatte. Die 81. Filmfestspiele von Venedig laufen auf Hochtouren. Die Lagunenstadt erstrahlt im Glanze der Filmwelt. Und in den letzten Tagen waren Stars wie Nicole Kidman und Angelina Jolie da. Mit sicherem zeitlichem Abstand kommt morgen dann auch Jolies Ex-Mann Brad Pitt. Das war hier ja natürlich großes Thema. Über diese ersten Tage des Festivals am Lido spreche ich mit meinen Kolleginnen Anke Lewicke und Patrick Wilinski. Hallo, ihr
Hallo.
Beiden.
Hallo.
Ciao, ciao.
Ja, wie nehmt ihr denn diesen Star-Auflauf an den ersten Tagen war, den roten Teppich Venedig mit Hollywood-Stars? Ist irgendwie besser als ohne, oder?
Ja, ich habe auch ein neues Wort gelernt. Historische Prominenzdichte. Das finde ich super.
Okay. Ja, ne? Ja, weil Barbera also, sagt so viele Stars wie noch nie.
Das finde ich, nee, ich finde, das macht unheimlich Freude. Also ich meine, wenn wir morgens zu den Pressevorführungen gehen, dann sieht man doch schon meistens junge Menschen, wie sie hier eben am roten Teppich Stellung beziehen. Und es ist ja so heiß und sie haben dann so viele bunte Regenschirme dabei, da kauern und liegen sie dann den ganzen Tag drunter. Und ich finde, das hat auch was von einer Kunstinstallation immer,
total,
wenn ich hier vorbeigehe.
Und du merkst auch an den Stars, an einigen zumindest, dass sie das jetzt auch genießen. Man bildet sich ein mehr als früher. Also selbst Angelina Jolie, die hat sich noch beim Ankunft im Vaporetto, bevor sie dann in den Pressekonferenzsaal geführt worden ist, viel Zeit genommen für Fans zum Unterschreiben. Es war urheiß. Also man spürt auch ihnen, den Stars, den Größen aus Hollywood, macht es Spaß, wieder quasi ihre eigenen Filme zu bewerben.
Ich finde ja auch so schön, dass an dem roten Teppich so viele junge Leute stehen. Das ist nicht nur die Freude an den Stars, glaube ich, sondern auch die Freude am Kino, würde ich behaupten.
Ja. Die Italiener haben eine unglaubliche Kinoliebe. Da sieht man übrigens auch in Bibliotheken, wie viele Bücher über Kino, über Filme, über Filmgeschichte erscheinen. Das ist ein Land wirklich, wo diese Kinokultur, wo die Cinephilie noch extrem verankert ist und sich wirklich auch über die Jungen ausbreitet.
Ja, das finde ich auch. Das haben wir ja auch in Frankreich. Schade, dass wir das in Deutschland nicht haben. Aber ich denke ja, die machen dann ja auch alle ihre Selfies und die gehen dann rund um die Welt, die ganzen Fotos. Und das ist ja dann auch wieder eine schöne Werbung für die Filme. Die sind ja viele große Sachen dabei, dann in die Kinos kommen. Also ich glaube, die Fans haben auch eine gute Funktion, um das Publikum ins Kino zu locken.
Wir senden hier aus einem der Palazzi, wo die ganzen Premieren stattfinden. Anke ist gerade eben Isabelle Huppert über den Weg gelaufen, die diesjährige Jurypräsidentin. Und dann ging es ja ganz schön auch prominent schon los am ersten Tag. Da war Sigourney Weaver da, denn die hat ja den Ehrenlöwen bekommen. Ich war bei der Pressekonferenz, fand sie unglaublich aufgeschlossen, gelöst, heiter. Sie hat sehr bereitwillig erzählt, wie habt ihr dann die am Abend die Preisverleihung wahrgenommen.
Total emotional. Und als sie dann quasi, also James Cameron wurde zugeschaltet, hatte eine wunderbare Rede auf sie gehalten, auch betont, diese Frau verdient jetzt endlich mal einen Oscar, den hat sie übrigens noch nicht. Und sie kam dann auf die Bühne und las ihre Dankesrede vor und zitterte und war aufgeregt, bis sie merkte, ich habe meine Brille gar nicht aufgesetzt. Sie wollte immer Italienisch vorlesen, dann hat sie das irgendwie nicht lesen können. Das war wirklich zuckersüß, süß. Lass uns doch mal reinhören, was Sigourney Weaver hier gesagt hat, weil es auch um ihre Form als Frau geht und als Frau, die in der Branche so viel durchgesetzt hat.
Suddenly, I think, suddenly they decided somehow in the world that older women could actually play interesting characters and started writing a lot of older women characters. Suddenly we
Sie erzählt davon, wie es für sie auch als ältere Frau ist, zurzeit auch mehr Rollenangebote zu bekommen, dass es endlich nicht mehr dieses Klischee ist, dass eine Frau in Hollywood ab 50 nicht mehr existiert. Es gibt die Rollen, es gibt die Drehbücher, man kann das endlich auch sich selber aussuchen. Und Sigourney Weaver, wenn ich das noch sagen kann, bestätigt einen Trend, den ich bei Nicole Kidman und Angelina Jolie hier gehört habe. Diese Schauspielerinnen produzieren auch ihre eigenen Filme. Also es ist nicht mehr so, dass sie warten auf die Rollenangebote, sie werden viel aktiver und die Branche öffnet sich auch ihnen gegenüber.
Und könnte man nicht sagen, dass, du hast eben die Namen Angelina Jolie und Nicole Kidman genannt, es kommen auch noch Julie Moore und Tilda Swinton, das sind ja alle Schauspielerinnen, die schon auf eine gewisse Karriere zurückblicken, die eine sehr eigensinnige Figuren immer erschaffen haben. Und dass Sigourney Weaver sowas ja wie eine Vorkämpferin war, die ältere Schwester im Geiste.
Ja, 1977 mit Alien, sie hat die Hauptrolle gespielt, obwohl es eigentlich für einen männlichen Protagonisten geschrieben
war. In einem Actionfilm, ich war, also das sind schon so viele gläserne Decken, die diese Frau letztendlich zerbrochen hat oder zumindest angerissen hat.
Also eine hohe weibliche Stardichte, Venedig gilt ja auch als Startrampe für die Oscar-Saison, aber eigentlich gibt es kaum große Studioproduktionen im Wettbewerb in diesem Jahr, oder? Joker 2 ist
das
da.
Das stimmt.
Ja. Da ist dann Joaquin Phoenix, Lady Gaga, wie schätzt ihr das ein?
Also man merkt schon, es gibt einen Produktionsstau in Hollywood und es gibt vor allem auch, glaube ich, noch so eine Skepsis, wie man die Filme, die man hat, vermarkten kann. Also es ist gar nicht so selbstverständlich für die großen Studios wie Disney und Co., die übrigens sehr abwesend sind in Venedig schon seit vielen Jahren, ihre Filme hier zu platzieren. Wir hatten Dune vor ein paar Jahren, aber wir sehen, dass es immer noch ein Kampf ist, zu überzeugen, packt auch das Geld für die Promo in eine Festivalauswertung und man sieht, dass Festivals am Ende eben auch, ja, am Ende der Warteschlange sind. Und in Hollywood gibt es eben noch die Krise. Noch trauen sie sich nicht wirklich.
Ja, aber ich meine, das ist doch auch wieder ein Pluspunkt für Venedig. Die paar Filme kriegen sie dann. Und wenn wir uns so die letzten Jahre die Gewinnerfilme hier anschauen, dann sind das ja auch eher immer so mittlere, kleine oder unabhängige Studios gewesen. Also Nomadland zum Beispiel, Searchlight, die dann hier auftrumpfen können. Also das finde ich schon ganz gut. Und das geht dann ja auch in den Oscars weiter. Da gewinnen ja auch nicht mehr die großen Studiofilme, sondern auch eher unabhängige Produktionen.
Und gleichzeitig habe ich gelesen, waren vier der aus den letzten 10 Jahren vier Oscar-Gewinner mit bester Film hatten ihren Start in Venedig. Also man kann schon auch sagen, dass Venedig seine Rolle als Startrampe auch weiter behaupten kann.
Ja,
oder?
Weil auch eine Sehnsucht nach einem anderem Kino, glaube ich, da war. Und was ich auch erwähnt habe, dass Stars ihre Filme produzieren, natürlich schafft es auch Nicole Kidman nicht, einen, sagen wir mal, 200-Millionen-Dollar-Film zu produzieren. Das sind dann kleinere Produktionen, aber wo die Star-Power eben auch sehr intelligent genutzt wird, um auch ein anderes, breiteres Publikum zu erreichen, was auch, sagen wir mal, kompliziertere, schwierigere Stoffe, über die wir noch reden werden, ermöglicht.
Ja, aber da sind wir dann auch wieder bei den künstlerischen Visionen, also bei den Regie-Exzentrikern, die ihr Ding einfach auf der Leinwand durchziehen. Und da hatten wir ja als Eröffnung Tim Burton mit Beetlejuice, Beetlejuice 2, also die Fortsetzung von Beetlejuice 1. Und er hat dann ja auch gesagt, ja, er war in einer Krise und dann hat er eben diesen Film gemacht.
This movie was a re-energizing kind of getting back to the things that I love doing and the way I love doing it with the people I love doing it with.
Also dieser Film war für ihn eine Erfrischungskur, weil er war vorher in einer Krise und ob der Film nun Erfolg hat oder nicht, das sei ihm eigentlich letztlich egal, weil er konnte den Film machen, wie er wollte, mit den Leuten, die er wollte und deshalb sei er jetzt glücklich, den Film in Venedig zu präsentieren. Wart ihr auch glücklich?
Ich war glücklich, weil der Film hat mich über eine gewisse Nostalgie abgeholt. Also Beetlejuice war für mich ein Film der Kindheit, immer schön Samstagabend im Fernsehen, damals noch auf Sat.1 oder so und es war einfach schön, auch dieses handgemachte Kino nochmal zu sehen, wo eben Trickanimationen auf dem Set gemacht worden sind, wenn die Eingeweide rausbrechen. Ist das eben ein Trick von Menschen am Set und eben nicht Computer? Und das ist ein Kino, das es wirklich viel zu selten gibt.
Ja, was ich so schön an dem Film ist, es geht ja immer um Horror, um abgründigen Horror bei Tim Burton. Und man spürt aber, dass seine Figur, eben wie der Beetlejuice, eigentlich gar keine Horrorfigur sein will. Und er hat sie so lieb und deshalb gönnt er ihnen auch die Gefühle. Deshalb finde ich, dass Beetlejuice auch eine schöne Liebesgeschichte ist. Und Winona Ryder war ja damals schon im ersten Film mit dabei, da war sie noch die Pubertierende. Jetzt ist sie die erwachsene Frau und Beetlejuice liebt sie eben immer noch. Nur, dass seine Haare nicht mehr grün sind, sondern grün-grau.
Und gleichzeitig ist aber trotzdem Beetlejuice 2 passt schon auch irgendwie in so einen Trend hinein. Oder dann doch alte Filme, die erfolgreich waren, nochmal neu aufzulegen.
Total, zweite Teile. Joker 2 haben wir zu sehen, Gladiator 2 kommt später ins Jahr raus. Also wir haben eine Fortsetzungsorgie und dieses 80er-Jahre-Revival. Dafür steht natürlich Beetlejuice auch irgendwie, nicht wahr? Und es steht auch dafür, dass wir eben keine Netflix-Filme dieses Jahr hier zu sehen haben. Wenn wir ehrlich sind, die letzten 5 Jahre hat Venedig profitiert von diesen fetten Netflix-Produktionen, die alle sehen wollen. Die sind dieses Jahr nicht, also Stichwort zweite Krise, auch die Streamer werden das Kino nicht retten.
Soweit unsere ersten Eindrücke vom Filmfestival in Venedig. Wir steigen später noch tiefer ein in andere Filme. Aus 700 Kisten besteht der persönliche Nachlass von Leni Riefenstahl, Regisseurin und einer der umstrittensten Frauen des 20. Jahrhunderts. Riefenstahl hat in Filmen wie Triumph des Willens oder Olympia den perfekten Körperkult inszeniert. Ihre Nähe zum NS-Regime hat sie dabei stets geleugnet. Die Fernsehjournalistin Sandra Maischberger und der Regisseur Andres Feil hatten als erste Zugang zum Nachlass von Leni Riefenstahl. Und der Film, der daraus entstanden ist, Riefenstahl, der hatte hier in Venedig Premiere. Ich habe Andres Feil in einem Hotel auf dem Lido zum Interview getroffen.
Was bedeutet es Ihnen, den Film in ausgerechnet Venedig zu zeigen, wo Leni Riefenstahl ja 1938 ihren Film Olympia gezeigt hat und dafür unter anderem die Goldmedaille Coppa Mussolini für den besten ausländischen Film erhalten hat?
Ja, sie hat ja auch das blaue Licht und vor allem eben Triumph des Willens hier gezeigt, also eine tiefe Pfahlwurzel in, nicht nur zum Festival, sondern eben auch vor allem mit Triumph des Willens, eben mit einem Film, der ein Regime feiert, was nachweislich Teil einer Destruktionsmaschine war und für das sie sehr bewusst auch Propaganda gemacht hat. Von daher ein sehr ambivalenter Ort für mich. Man sieht ja an den historischen Gebäuden, es hat sich nicht so viel verändert.
Es ist ja auch noch nicht so viel aufgearbeitet worden hier beim Filmfestival, oder?
Ja, nicht nur beim Filmfestival, sondern im ganzen Land. Das ist ja stellvertretend, dass jetzt gerade eine Regierungschefin ist, deren Nachfolgepartei eben ganz tiefe Pfahlwurzeln in diesen faschistischen Untergrund, wenn man so will, bis heute hat und genau das negiert und sich nach außen ja auch eher eine Fassade der Weltoffenheit mit Unterstützung der Ukraine, mit Unterstützung der NATO und EU zugewandt. Wenn man aber dann genauer hinschaut, dann ist es natürlich auch eine Partei, wo der Kulturminister zum Beispiel in der Erziehung eben ausdrücklich den Moment der Demütigung und der Erniedrigung als notwendig und herausragend und wünschenswert preist. Und das heißt, immer wieder sind diese faschistischen Wurzeln eben auch kenntlich in der aktuellen Politik. Und gerade dann in diesem Land eben diesen Film zu zeigen, ist es natürlich auch eine Antwort darauf, Riefenstahl als Prototyp einer Vorreiterin für Propaganda, für Fake News, für das Aufrechterhalten von Legenden über ein ganzes Leben.
Sandra Maischberger hat sie ja für den Film gewonnen. Sie haben als erstes Zugang zum Nachlass gehabt von Leni Riefenstahl. Dieser Nachlass, das vermittelt sich im Film, scheint sehr gut organisiert gewesen zu sein. Und Sie arbeiten ja auch mit dem Nachlass. Aber mich würde trotzdem noch mal interessieren, wie hat sich dieser Nachlass für Sie dargeboten, als Sie den studiert haben? Und wie hat sich dann auch eine Geschichte herauskristallisiert?
Also erstmal hat mich natürlich interessiert, was ist da, und dann hat mich interessiert, was ist nicht da. Also die Leerstellen und Lücken. Bei dem, was da ist, bin ich auf einzelne Dokumente, Fundstücke gestoßen, die mich neugierig gemacht haben. Das waren zum einen private Aufzeichnungen, Erfahrungen von Gewalt, also einem sehr autoritären und auch sie möglicherweise misshandelnden Vater. Eine Spur der Gewalt, die sich auch durch ihre Beziehungen durchzieht. Und für uns war die erste Herausforderung, erstmal zu klären, ist das jetzt auch eine Opfergeschichte? Also sie hat ja lebenslang sich immer auch als Opfer gesehen. Oder wie glaubhaft ist es, weil genau diese Gewaltdarstellung in den fertigen Memoiren, in den gedruckten Memoiren, da nicht mehr auftauchen? Ist es ein Zeichen, dass das möglicherweise so nicht stimmt, oder es ist umgekehrt ein Zeichen, dass diese Erfahrungen so massive Auswirkungen gehabt haben, dass sie sie später eben relativieren und auslöschen will. Dann wiederum die Frage, wie hängt das zusammen mit einer Ästhetik, wo sie ja auch eben sich immer mit dem starken, siegreichen identifiziert? Inwieweit ist es auch tatsächlich eine eigene Erfahrung? Beschreibt es, dass der Vater sie als Fünfjährige ohne Schwimmhilfen ins Wasser geworfen hat, sie kurz vor dem Ertrinken stand? Und dann aber schreibt sie, dann wurde ich eine gute Schwimmerin. Das heißt, die Bejahung sagen einer Todesnähe, wo der Mensch dann stärker ist und den Tod besiegt, da haben wir ja genau eben die Feier des Starken, des Überlegenen und letztendlich am Ende Siegreichen. Und das ist ja eine Kurzbeschreibung genau der Ästhetik, die immer auch bedeutet die Verachtung des Schwachen, des Hilflosen, des Kranken. Und das ist die Nachtseite dieser Ästhetik. Und ich glaube, diesen Zusammenhang hat sie bei sich selbst nie gesehen und konnte es auch nie in den Filmen, wo es so offensichtlich ist, dass genau das ausgeblendet wird und dass es Teil einer faschistischen Ideologie ist. Diesen Zusammenhang hat sie ja lebenslänglich bestritten. Und das hat mich natürlich neugierig gemacht, wie weit können wir gehen im Sinne einer Balance, im Sinne einer ambivalenten Annäherung, ihre schuldhafte Verstrickung in keinem Moment zu relativieren, aber auf der anderen Seite auch die Prägungen deutlich zu machen. Riefenschaar als Prototyp einer faschistischen Karrieristin, die in vielen ja sehr heutig ist. Und um die heutigen Entwicklungen zu verstehen, Riefenschaar zu benutzen, den Nachlass zu benutzen, diese Entwicklungen, die Prägungen, die einen Menschen zu dem machen, was sie dann eben geworden ist, nämlich eine faschistische Propagandistin, diese Prägungen dann auch im Film kenntlich zu machen.
Ja, das ist ja interessant. Also Sie versuchen ja so ein bisschen zu ergründen, wo stand sie wirklich? Also was hat sie ausgemacht, auch in ihrem filmischen Werk? Und wie viel davon hat sie aus Überzeugung gemacht? Wie viel hat sie dann im Nachhinein geleugnet, ganz bewusst? Vielleicht aber auch wirklich verdrängt. Aber es gibt ja ihr Werk, 1993 hat sie über Triumph des Willens gesagt, Friede, Friede, das ist im Film immer der Fall. Andere politische Motive oder Ziele sind nicht erwähnt. Es ist nicht von Antisemitismus die Rede, es ist nicht von der Rassenlehre die Rede, nur von Arbeit und Frieden. Das hat Leni Riefenschaar 1993 gesagt. Nun kann man das ja ganz deutlich widerlegen im Film. Hat sie die Dreistigkeit von Leni Riefenschaar dann doch auch überrascht, gewundert?
Ja, ist es eine Unterforderung, weil es so plump ist? Es ist so offensichtlich, dass sie lügt. Die Überforderung dabei ist gleichzeitig, warum tut sie das, wenn es so offensichtlich ist? Ist es ein Mangel an Intelligenz oder ist es einfach die Dreistigkeit, eine Lüge so lange zu wiederholen, bis Menschen um sie herum diese Lügen auch glauben? Also sagen, ein Prototyp von Fake News in die Welt zu bringen, die Lüge immer wieder zu wiederholen und am Ende ist sie Teil einer eigenen Wahrheit und wird auch Teil einer viel größeren, einer, wenn man so will, universelleren Wahrheit. Und das finde ich das Erschreckende. Das war für mich so der Moment, wo ich dachte, ja, da ist diese Leni Riefenschaar ja unglaublich aktuell.
Der Film macht wirklich sehr deutlich, wie stark sie sich inszeniert hat und mit welcher Vehemenz. Und besonders eindrücklich fand ich die Szenen vom Dreh zu Ray Müllers Dokumentarfilm Die Macht der Bilder, die von Riefenschaar dann nicht freigegeben wurden teilweise. In den Ausschnitten, die Sie jetzt zeigen, störte sich an den Fragen zur NS-Zeit. Und da sieht man, wie böse und ausfallend sie geworden ist. Also ich finde das ganz unheimlich. Wie sehr hat sich für Sie dann auch nochmal das Bild von ihr differenziert?
Also erstmal ist sie eine Verführerin, die kann unglaublich charmant sein. Sie hat Menschen, die sie sehr kritisch gesehen haben, mit diesem Charme eingefangen. Und wenn aber Menschen an ihren Legenden zweifeln, kann sie eben aggressiv und ausfallend und bösartig werden. Das heißt, das Wichtigste für sie ist, die Kontrolle zu behalten oder zumindest eine Kontrolle wiederherzustellen. Und die Frage ist, was ist daran jetzt grundlegend neu? Ich glaube, was sich für mich herausgestellt hat in der längeren Beschäftigung, dann hat sich ihr Bild schon nochmal verwandelt, weil ich dachte, ja, in diesem Nachkriegsdeutschland ist sie ja erstmal als eine opportunistische Karrieristin aufgetreten, die sagte, ja, ich war immer Künstlerin und habe für meine Kunst gelebt. Ich hätte die Filme eben auch für Stalin gemacht, für Roosevelt. Also derjenige, der mir die Mittel gibt, für den fülle ich den Auftrag aus. Und das bedeutet ja, sie ist unpolitisch, egal für welches Regime, sie macht das. Und die eigentliche Entdeckung für mich war dann zu sehen, wie das Kontinuum, und zwar ästhetisch, aber auch ideologisch, sich nach dem Krieg fortsetzt. Also dass man sich die Nuba-Bilder anschaut, dann ist es ja weiter die Feier des Schönen, des Jungen, des Attraktiven. Und es kommen eben keine Kranken vor, es kommen keine alten Menschen vor, es kommen keine Hinfälligkeit vor, sondern eben immer nur die Kraft und die Überlegenheit und das Siegreiche. Also das ist eine Kontinuität, aber auch eine Kontinuität im unmittelbar Ideologischen. Es gibt ja Passagen von den Telefonaten, wo sie den Holocaust relativiert, ach, wusste ja gar nicht, da gibt es noch keine Beweise, wo sie auch letztendlich schon Übergriffe wie die Reichskristallnacht einfach leugnet. Es werden ja Bilder von einem Brandanschlag in Rostock-Lichtenhagen gezeigt und dann die Frage, an was erinnert sie das? Und da sagt sie, an gar nichts, das gab es im Dritten Reich nicht. Diese Dreistigkeit des Leugnens, das hat mir gezeigt, es gibt eine unglaubliche Kontinuität. Sie ist nie fähig gewesen, einen Schritt zur Seite zu treten. Einfach mal sich von einer anderen Perspektive zu betrachten, was es bedeutet, empathisch zu sein, auch mit sich selbst, mit der eigenen Schwäche, mit der eigenen Verführbarkeit umzugehen. Und das ist eigentlich das Erschreckende gewesen und gleichzeitig das, was mir nochmal deutlich gemacht hat, wie wichtig die Beschäftigung ist. Es ist ja ein Zeichen der Zeit, den Verlust von Empathie. Also wir argumentieren immer mit einer Eindeutigkeit, mit einer fast apodiktischen Entschlossenheit, was richtig ist und was falsch ist, was gesagt werden darf, was nicht mehr gesagt werden darf. Das heißt, der Verlust an Ambivalenz oder Ambiguität und der Verlust an Empathie, warum jemand vielleicht zu einer Haltung kommt, das ist für mich symptomatisch für unsere Zeit gerade und da ist sie natürlich auch ein Prototyp.
Der Dokumentarfilm Riefenstahl, der hat hier in Venedig Premiere gehabt, kommt dann auch im Herbst ins Kino. Ich habe darüber mit Andres Fall gesprochen. Vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
Ja, vielen Dank für die Fragen.
Errol Morris ist Oscar-Preisträger. Er hat 2004 den Dokumentarfilm-Oscar bekommen für seinen Film The Fog of War über das Leben des früheren US-Verteidigungsministers Robert McNamara. Jetzt hat Errol Morris in Venedig seinen neuen Film vorgestellt. Separated heißt der. Und es ist einer der dringlichsten und wütendsten Filme des Regisseurs. Es geht darin um die umstrittene Familientrennungspolitik der Trump-Regierung 2018. Eine Anordnung vom damaligen Präsidenten Donald Trump, Eltern und Kinder an der Grenze zwischen Mexiko und den USA voneinander zu trennen, wenn sie einwandern dort. Ich habe Errol Morris getroffen und er hat mir eingangs davon erzählt, wie es zu dem Filmprojekt gekommen ist.
Jacob Soboroff hatte ein Buch über Trumps Politik der Familientrennung an der Südgrenze der Vereinigten Staaten geschrieben. Und ich hatte es gelesen. Separated heißt es. Er und ich unterhielten uns und er fragte mich, ob ich jemanden kenne, der daran interessiert sein könnte, das Buch zu verfilmen. Ich sagte, ich kenne jemanden. Ich wäre interessiert. Ich bin überzeugt, dass diese Politik sehr, sehr schlecht war und ich wollte gerne einen Film darüber machen.
Glauben Sie, dass diese Familientrennung in gewisser Weise auch repräsentativ ist für Trumps Politik?
Well, of course. What are you talking?
Was meinen Sie? Ja, natürlich.
Were the Nazis a certain approach to politics?
Hatten die Nazis einen bestimmten Ansatz in der Politik? Würden Sie das so charakterisieren?
Das ist ein ziemlich krasser Vergleich, aber halten Sie den für angemessen?
Do I think that there's a comparison to be made? Not an exact comparison.
Glaube ich, dass man einen Vergleich anstellen kann? Die Geschichte wiederholt sich nicht, obwohl es sicherlich Themen gibt, die immer wieder auftauchen. Aber für mich ist ein Merkmal des Faschismus die Dämonisierung bestimmter Bevölkerungsgruppen, zum Beispiel von Einwanderern oder Juden. Teil von Trumps Politik war die Dämonisierung von Menschen aus anderen Ländern, insbesondere aus Latein- und Mittelamerika. Und unabhängig davon, wie wir zu Maßnahmen zur Einwanderung oder zu Grenzen stehen, Einwanderer sollten als Menschen und nicht als irgendeine andere Einheit behandelt werden.
Sie spannen auch einen größeren Bogen und zeigen, wie unterschiedliche Regierungen in den USA mit Einwanderung umgegangen sind. Inwiefern stellt die Trump-Politik da einen Wandel, vielleicht sogar einen Paradigmenwechsel in Bezug auf die Einwanderung dar? To immigration.
Other administrations had considered the possibility of separating parents and children at the border.
Andere Regierungen hatten die Möglichkeit der Trennung von Eltern und Kindern an der Grenze in Betracht gezogen und diese Option einfach verworfen. Während der Obama-Regierung wurde dies diskutiert und verworfen. Dies ist das erste Mal, dass diese Art von Politik in den USA umgesetzt wurde. Und eines der faszinierendsten Dinge in diesem Film sind für mich die Ausreden, die die Leute in der Trump-Regierung dafür vorgebracht haben, warum sie dies taten. Ausreden, die ich wenig überzeugend finde.
Die Einwanderer sollten abgeschreckt werden, wenn sie von dieser Politik erfahren.
Das war etwas, das immer wieder wiederholt wurde. Abschreckung. Dass die Leute aufhören würden zu kommen. Aber ich habe das Gefühl, dass diese Politik auf Gemeinheit und nicht auf Abschreckung beruhte, dass die schiere Gemeinheit für viele dieser Menschen in der Regierung irgendwie inspirierend war.
Just the sheer meanness of it all was inspiring to a lot of these people.
Es ist auch von einem bestrafenden Einwanderungssystem die Rede. Ist das vielleicht auch die Verschiebung, die stattgefunden hat?
Ja, ich denke, das ist eine einfache Antwort auf die Frage, dass dies noch niemand zuvor getan hat. Und doch wurde es unmittelbar nach Trumps Amtsantritt als Präsident auf irgendeine geheime Weise begonnen.
Sie sprechen im Film auch mit Menschen, die im Heimatschutzministerium verantwortlich waren für die Politik. Wie schwierig war es, die Menschen zum Reden zu bringen?
Very difficult. I mean, there's a policy, certainly, if you're working.
Das war sehr schwierig. Wenn man in der Regierung arbeitet, darf man nicht reden. Selbst nach der Amtseinführung von Biden als Präsident ging das nicht. Jonathan White, einer der Hauptfiguren des Films, ist eine Ausnahme. Als stellvertretender Leiter des Amtes, das sich ums Wohl der Geflüchteten kümmern soll, lag ihm die Thematik so sehr am Herzen, dass er beschlossen hat, sich trotz allem zu äußern.
Er war second in command of the Office of Refugee Resettlement, ORR, that he decided he would speak out anyway.
Auf der anderen Seite ist da die ehemalige Heimatschutzministerin Kirstjen Nielsen, die nicht mit ihm geredet hat. Aber es gibt eine Szene, in der sie auf einer Pressekonferenz die politische Maßnahme der Trennung dementiert, als sie noch im Geheimen durchgeführt wurde.
Der beste Weg, etwas wirklich Schreckliches und Ekelhaftes zu tun, ist einfach zu leugnen, dass man es tut.
Scott Lloyd ist ein weiterer dieser Menschen. Er hat zwar Ja zum Interview mit Ihnen gesagt, hat dann aber massive Gedächtnislücken. Warum wurden die Zuständigen trotz der Beweise, die es gibt, nicht zur Rechenschaft gezogen?
Die Menschen kommen immer damit durch, dass sie keine Verantwortung für ihre Taten übernehmen. Es ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass sie nicht davonkommen.
Sie zeigen die Politik auf, aber es ist ihnen auch sehr wichtig, dass das Publikum die Perspektive der Migranten einnimmt, die all diese Prozesse durchlaufen. Es gibt fiktive Figuren, eine Mutter und einen Sohn, die auswandern. Warum hielten Sie es für den richtigen Ansatz, diese fiktionale Ebene mit einzubauen?
Absolut essential in this story, because there is no record of really.
Das ist absolut wichtig für diese Geschichte, denn es gibt keine Aufzeichnungen, wie Familien auseinandergerissen werden. Wir wollen erzählen, was den Menschen in diesem Prozess passiert. Und wir haben beschlossen, das mit Hilfe von Schauspielern zu erzählen. Ich experimentiere immer mit Erzählformen. Dieser Film ist wie ein seltsames Sandwich aus zwei unterschiedlichen Elementen. Interviews mit einigen der Hauptfiguren, die man vorher noch nie in Interviews gesehen hat, die aber dennoch zentrale Figuren sind. Und die Geschichte einer Familie, die sich durch Mittelamerika, Mexiko bis zur Grenze durchschlägt und dort getrennt wird.
And a story of a family that makes its way through Central America, Mexico to the border and is separated.
Wir befinden uns mitten im US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf. Was erwarten Sie in Bezug auf die Einwanderungspolitik, wenn Trump wiedergewählt wird?
The whole idea of him being reelected is so unthinkable. He was an atrocious, atrocious president. I can only truly, truly hope that that doesn't happen.
Die Vorstellung, dass er wiedergewählt wird, ist undenkbar. Er war ein fürchterlicher Präsident. Ich kann nur wirklich, wirklich hoffen, dass das nicht passiert und dass Kamala Harris gewählt wird und nicht er.
Sie sehen nicht sehr optimistisch aus, aber vielleicht interpretiere ich Ihren Gesichtsausdruck auch falsch.
Maybe you are. Speaking as a person who lives in the U.S. and votes in the United States, it's a frightening time.
Vielleicht tun Sie das, aber ich spreche als jemand, der in den USA lebt und in den Vereinigten Staaten wählt. Es ist eine beängstigende Zeit für viele Menschen. Eine neue Präsidentschaft von Donald Trump ist unvorstellbar. Er erscheint lächerlich und kriminell. Warum würde jemand für einen Politiker stimmen, der sich als zutiefst inkompetent erwiesen hat? Das ist doch die letzte Person, die das Amt des Präsidenten der Vereinigten Staaten bekleiden sollte. Deshalb werde ich mit anderen zusammenarbeiten und mein Bestes tun, dass so etwas nie wieder passiert.
So, I will work with others to make sure that that doesn't happen ever again.
Errol Morris über den Präsidentschaftswahlkampf. Separated heißt der neue Film des US-amerikanischen Dokumentarfilmregisseurs und der hatte hier außer Konkurrenz beim Filmfestival in Venedig Premiere. Wir senden weiterhin live von den 81. Filmfestspielen von Venedig. Anke Lewicke und Patrick Wilinski sind wieder zu mir hier ins Studio gekommen, um über die ersten Wettbewerbsfilme zu sprechen. Ihr beiden, wie gestaltet sich eurer Meinung nach das Rennen um den Goldenen Löwen bislang?
Läuft so ein bisschen langsam an, ja. Aber ich finde, wir haben schon den ein oder anderen Film gesehen, über den man diskutieren kann. Aber es ist ja so, wenn man auf so ein Festival fährt, will man ja immer die großen Highlights direkt sehen. Und du hattest es doch eben gesagt, letztes Jahr haben wir genauso hier in der Sendung gesprochen und dann sei Poor Things gelaufen. Also wird es genauso in diesem Jahr sein.
Ja, ich würde auch sagen, es ist jetzt nicht schlimm, ins Kino zu gehen. Das ist sehr schön. Ich habe, glaube ich, die interessanteren Filme außerhalb des Wettbewerbs bislang gesehen. Riefenstahl haben wir gerade gehört, anderes Fall im Gespräch. Der Wettbewerb, also ich warte noch auf die Überwältigung, aber wir haben genug Material, um jetzt zu sprechen.
Genau, also denn es mangelt ja auch nicht an prominenten Namen. Ja. Angelina Jolie, Nicole Kidman, die haben hier für zwei Kino-Comebacks gefeiert. Blicken wir mal auf die beiden Filme. Jolie spielt Maria Callas in Pablo Larraíns Biopic Maria. Ist ja der dritte Teil seiner Künstler-Frauen-Biopic-Reihe, Trilogie über
Jackie Kennedy
und
Diana Spencer.
Diana, ja. Genau. Für die Performance gab es 8 Minuten Standing Ovations, eurer Meinung nach zu Recht?
Ja, schon, oder?
Also ich finde es wirklich bemerkenswert, was Angelina Jolie da macht. Also man muss sich den Film vielleicht vorstellen wie ein Requiem. Also wir wissen, das sind die letzten paar Tage, wo wir dabei sind. Und es ist eine Einsamkeitsstudie und sie spielt ja sehr minimalistisch und als würde sie in den verschiedenen Episoden rückblenden, das ganze Leben nochmal Revue passieren lassen durch ihren Körper und die ganze Zeit ist diese Einsamkeit und die Melancholie, die Callas da in den letzten Jahren hatte, in den Bildern drin. Das fand ich schon ganz bemerkenswert.
Larraín operiert auch mit vielen Heimsuchungen. Also sie sieht auch Dinge, die es nicht gibt, Personen, die es nicht gibt. Sie ist stark, also drogenabhängig, könnte man sagen. Und Pablo Larraín, das hören wir uns an, warum er sich aus diesen vielen Frauen, die er hätte ja auswählen können aus der Trilogie, Susanne hat es ja gerade erwähnt, warum er sich jetzt gerade für einen Star aus der Opernwelt entschieden hat.
There's almost no movies about operas and opera singers. The opera world that is so interesting as a form of art has been largely ignored by cinema.
Also er behauptet, dass es sehr wenige Filme über Opern und Opernverfilmung gibt. Ich als Kritiker würde ihm sagen, es gibt ganze Retrospektiven zu dem Thema. Ja. Aber was ich interessant finde, ist, dass er diese Diva-Dämmerung, die er da inszeniert, auch mit schönen Opernelementen fügt. Also Maria Callas geht durch Paris und an der Champs-Élysées entsteht plötzlich aus den Touristen ein Chor aus Il Trovatore. Oder sie geht in ein Hotel und die asiatischen Damen aus Madame Bovary öffnen ihr den Weg und empfangen sie. Also sie ist auch schon gefangen in so einer Welt aus Fiktion, aus Liebe, Schmerz und Tragik, was dieser Film wirklich sehr schön zusammenwebt.
Ja, könnte man vielleicht von einem minimalistischen Pathos sprechen? Ich meine, Oper ist ja der Ort der großen Gefühle, Macht der Gefühle, um mit Alexander Kluge zu sprechen.
Ja.
Und dass er das so alles sehr dezent und diskret inszeniert, gerade auch über den Butler und die Hausangestellte, die ja so die kleine Familie für sie noch sind und was sich so mit denen dann noch entwickelt, wenn die dann abends auf einmal Karten spielen?
Also Jolie hat ja 7 Monate wohl Operngesang studiert, um sich auf diese Rolle vorzubereiten. Ich finde, der Film mischt auch ganz gut. Da kommen die Original-Maria Callas-Einspielungen, werden gemischt mit Angelina Jolies Gesängen. Ich finde es interessant, wie sie sie darstellt. Der Hollywood Reporter schrieb allerdings, dass vielleicht Angelina Jolie gar keine Rolle mehr spielen kann, weil sie so ein Star ist, dass sie immer auch ein bisschen sich selbst spielt. Und ich finde, sie schafft es nicht ganz, Maria Callas in Fleisch und Blut übergehen zu lassen. Es ist großes Drama, große Oper, aber sehr viel Maske. Wie geht's euch mit der Performance?
Ja, bevor ich das einordnen würde, würde ich gerne Sie nochmal hören. Wir haben einen schönen O-Ton, wo Sie nochmal sagt, wie Sie sich vorbereitet hat und welche Latte Sie als Schauspielerin sich angelegt hat, wo Sie sagen kann, ich scheitere an dem Projekt oder ich scheitere nicht.
Honestly, for me, the bar in this that I would know if I did good enough are the Maria Callas fans and those who love opera. And my fear would be to disappoint them.
Also ihre große Angst war vor allem die Liebhaber der Oper und der Callas-Fans zu enttäuschen. Und ich gebe dir zum Teil recht, Susanne. Ich finde aber, sie hätte das viel allürenhafter spielen können. Es ist schon eine sehr gedämpfte Sache. Es ist auch immer das Gefühl, auch mit der Maske, mit der großen Brille, du siehst natürlich jemand, der Callas verkörpert. Oder ich würde noch konkreter sagen, eine Idee von Callas wird hier gespielt. Ich glaube, es ist nicht so ein Biopic, wie wir letztes Jahr mit Leonard Bernstein hatten, wo es darum geht, realistisch, nachvollziehbar. Hier ist sehr viel gespielt, auch mit Maske, mit Offensichtlichkeit, mit Verfremdung.
Ich finde, sie imitiert eben nicht. Und ich finde wirklich, dass der Film extrem klug geschrieben ist. Ja. Also die einzelnen Situationen des Lebens erzählen dann doch auch immer was. Also wenn sie Onassis trifft zum Beispiel, da ist die ganze Zeit dieses Machtverhältnis in der Beziehung schon drin. Auch die Enttäuschung und wie sie das dann mit knappen Sätzen auf den Punkt bringt oder wenn sie von Fans angegriffen wird, die sagen, oh, wir haben auf das Konzert gewartet, dann haben sie abgesagt und da spürt man dann auf einmal diese Trauer, die Callas einfach empfunden hat.
Also dafür, dass der Wettbewerb angeblich mau begonnen hat, redet ihr jetzt relativ enthusiastisch. Kommen wir zum anderen Film mit einem anderen Star in der Hauptrolle, Nicole Kidman in Baby Girl. Könnte irgendwie eigentlich nicht anders sein. Ein Film, der im Kostüm eines Erotik-Thrillers daherkommt und irgendwie so eine seltsame Machtbeziehung schildert.
Ja, Kidman spielt halt Romy, eine CEO einer Firma, eine Frau, die ihr Leben eigentlich der Karriere geopfert hat. Sie hat zwar einen Mann, einen liebevollen Mann, zwei Teenager-Töchter, die Familie funktioniert, aber irgendwas ist in ihr drin, dass sie ist eine Lehrstelle und plötzlich kommt da ein Praktikant und dieser Praktikant, der behandelt sie nicht wie eine Chefin, der erniedrigt sie, er gibt Widerworte und zwischen den beiden passiert dann das, was man schon relativ kommen sieht, eine sadomasochistische Beziehung, wo Unterwerfung, Powerplay eine Rolle spielen. Das ist schon interessant und du hast zu Recht gesagt, Susanne, es ist ein Erotik-Thriller. Die Regisseurin ist Halina Rehn, sie hat zusammengearbeitet mit dem Meister des Erotik-Thrillers, mit Paul Verhoeven und erzählte hier, warum sie gerade diesen Film auch machen wollte aus einer Welt wie Paul Verhoeven, aber eben aus der Sicht einer Frau.
I worked with Paul Verhoeven. We were here actually at the Venice Film Festival with Black Book in 2006 and I'm a big fan of his work and I wanted to do something in that space but very much like Nicole said from a female gaze. That doesn't mean that the film.
Es ging aber auch darum, diesen Blick zu verändern, einen weiblichen Blick zu benutzen. Also es geht in dem Film um Maskulinität, aber eben auch um Macht, um Weiblichkeit, um Hingabe und um die Frage, kann ich mich selber lieben in all meinen unterschiedlichen Facetten?
Ja, was soll ich jetzt mal zu dem Film sagen? Also von Paul Verhoeven habe ich nichts gesehen. Ich meine, ich finde das Setting interessant. Sie kommt ja aus dieser sterilen Roboterwelt und da bricht dann die Erotik rein. Aber für die Erotik findet der Film doch letztlich überhaupt gar keine Darstellung. Also das ist doch wie 50 Shades of Grey. Und ich muss Nicole Kidman wirklich nicht sehen, wie sie dann auf allen Vieren irgendwie Milch schlappert. Also bitte. Und da musste ich dann nochmal an Eisweit Schatt denken, den sie ja hier vor vielen Jahren auch vorgestellt hat. Also die Verfilmung Stanley Kubricks von Traumnovelle, wo sie einfach nur eine erotische Fantasie, die Begegnung von einem Mann erzählt und dann die ganze Erotik auf der Leinwand da ist. Und das habe ich in diesem Film wirklich vermisst, muss ich sagen.
Man könnte vielleicht sagen, dass das Drehbuch so von sich selbst mit seiner Sex-Positivity und seinem No-King-Shaming, also da war auch jemand wirklich auf vielen Partys unterwegs, das ist auch richtig. Nur ich hatte das Gefühl, das Publikum wird ein bisschen behandelt wie die Figur von Antonio Banderas, der dann sehr undankbare Sätze sagen muss, wie, das darf man doch nicht, eine Frau schlagen und so weiter. Das ist halt schade. Ich wäre gerne selber reingenommen worden in diese Welt dieser Beziehungen, also mehr eingeschlossen zwischen den beiden. Ich glaube, der Film möchte zu viel und kann nicht alles leisten.
Aber was ich gut finde an dem Film, das muss ich dann doch mal sagen, am Anfang lässt sie sich doch botoxen. Also, dass ein Star sich dann selbst dekonstruiert und die Tochter ihr dann noch sagt, Mama, du siehst jetzt aus wie ein toter Fisch. Davor habe ich wirklich Respekt, dass das mit reinkommt.
Darüber werden wir nächste Woche auch nochmal sprechen, die Dekonstruktion der vielleicht weiblichen oder auch männlichen Stars. Anke Lewicke und Patrick Wilinski über die ersten Wettbewerbstage hier beim Filmfestival in Venedig. September 5 heißt ein Film, der hier in Venedig beim Filmfestival in der Reihe Orizzonti Extra läuft. Und darunter steht der Tag, als der Terror live ging. Regisseur Tim Fehlbaum blickt in seinem Thriller auf den Tag im Jahr 1972, als palästinensische Terroristen während der Olympischen Spiele in München 11 israelische Sportler als Geiseln genommen haben. Und er erzählt diese Geiselnahme aus Sicht eines US-amerikanischen Fernsehteams. Sie sind in einem Studio ganz in der Nähe und versuchen, an Informationen und Bilder zu kommen, um diese möglichst als erste in die Welt zu schicken. Ich habe Tim Fehlbaum, der durch seinen Endzeit-Thriller Hell bekannt wurde, interviewt. Und jetzt gibt es also September 5. Ich habe ihn zum Gespräch getroffen auf dem Lido in einem Hotel.
Es ist ein etwas experimentelles Setup. Wir sitzen hier im Hotel am Pool auf zwei Liegen gegenüber, weil dieses Hotel sehr ausgebucht ist. Eigentlich sollte Ihr Film September 5 zum 50. Jahrestag des Attentats 2022 ja. fertig werden. Nun hat er kurz nach den Olympischen Spielen in Paris Premiere. Ist es der bessere Zeitpunkt?
Also diese Fragen haben wir natürlich diskutiert. Wir wollten jetzt keinen Bezug herstellen direkt zu den Olympischen Spielen oder so. Zum 50. Jahrestag, das war ursprünglich mal eine Ambition, die wir dann aber sehr schnell gemerkt haben, dass wir das nicht schaffen würden. Und es letztlich in unserem Film dann doch irgendwo auch um was anderes geht, denn es geht um die Medienperspektive darauf. Und wir das auch ein bisschen... nicht dachten, dass es dem Film schadet, wenn man es davon loslöst.
Also Sie haben die Perspektive US-amerikanischer Journalisten von ABC gewählt, abgesehen davon, dass die damals sehr gut ausgestattet berichtet haben. Inwiefern war dieser Blick erzählerisch interessant, im Sinne auch, dass er vielleicht einen anderen Blick auf Deutschland 1972 ermöglicht hat?
Zur Frage, warum dieser Blickwinkel? Wie Sie bereits vorher erwähnt hatten, hatten wir ursprünglich eben geplant, zum 50. Jahrestag etwas zu machen. Und ursprünglich sollte der Film auch anders erzählt werden. Es sollte, ich sag mal, so ein multiperspektivischer Film werden, so ganz im Stil von zum Beispiel Bert Eichingers Bader-Meinhof-Komplex, wo man so verschiedene Perspektiven sieht. Und wir wollten das aus der Sicht der Polizei erzählen, der Politik, der Opfer, der Täter. Und ein Strang eben war auch der Medienstrang, weil eben an diesem Tag auch die Medien eine wichtige Rolle gespielt haben. Das wird in unserem Film thematisiert. Und im Zuge dieser Recherche aber zu dem Ganzen hatten der Autor Moritz Binder und ich und die Produktion, wir hatten Kontakt aufgenommen mit einem Zeitzeugen von damals, der Teil dieser ABC Sports Television Crew war, die in München vor Ort darüber berichtet haben. Und während dem Gespräch schon hatten wir plötzlich so einen Eindruck von, wäre das nicht eine interessante Art, eine neue Perspektive auf diesen Tag zu geben? Weil ich meine, es gab ja auch ein paar filmische Verarbeitungen schon zu dem Tag. Und das eben war sofort für uns klar, okay, das ist irgendwie neu, das kennt man noch nicht. Und gleichzeitig war ich fasziniert vom filmischen Konzept. Ich finde es selber spannend, Filme, die aus einem begrenzten Raum, sag ich mal, auch ihre Stärke ziehen. Und gleichzeitig ermöglicht es eben auch diesen Fokus auf den medialen Apparaten. Das ist ein Thema, zu dem ich persönlich mich sehr viel mehr Bezug habe. Ich bin selber Medienschaffender auf eine Art und diese ganzen Fragen, mit denen diese, wie richtet man über sowas und so, das ist etwas, wo ich dachte, das ist vielleicht etwas, worüber ich mehr und auch eher qualifiziert bin, dazu etwas zu erzählen.
Also die ABC berichtet live, schiebt eine Kamera nach draußen, ja. versucht eben möglichst viel einzufangen. Ja. Also es ist ja sozusagen der Impuls der Medien, exklusiv zu berichten, die Ersten zu sein, aber auch irgendwie den Journalisten wird dann auch eigentlich die Verantwortung bewusst, oder die sie haben für das, was sie da tun, auch für das Leben der Menschen.
Ja, also da gibt es natürlich diesen Moment in dem Film. Ich glaube, das ist auch bekannt. Das war eben das erste Mal, dass so etwas im Live-Fernsehen lief und die Polizei, die deutsche Polizei, wollte das Apartment stürmen, wo die Geiselnahme stattfand und hatte sich getarnt in Trainingsanzügen auf den Dächern von diesen Wohnungen im Olympiadorf positioniert. Und das wurde eben live übertragen. Das haben die irgendwann begriffen, dass das nicht nur Fernsehen überall auf der Welt gezeigt wird, sondern auch in dem Apartment, wo die Geiselnahmen stattfinden, und die nicht wussten, ob die das auch mitverfolgen. Die Polizeiakten sind mittlerweile öffentlich zugänglich und es gibt jetzt keine direkte Bestätigung, dass das der Grund war, warum die Polizeiaktion abgebrochen wurde. Da wir eben den Film nicht aus Polizeisicht erzählen, sondern aus der Sicht der Medienschaffenden, ist es so, dass wir das unklar lassen. Aber was Fakt ist, was passiert ist, was wir wissen von dem Zeitzeugen, mit dem wir gesprochen haben, ist, dass die Polizei sehr wohl ins Studio kam und gesagt hat, schaltet die Kameras aus.
Also wenn man 9/11, September 11, als quasi die gnadenlose und menschenverachtende Inszenierung von Terror nimmt, viele, viele Jahre später, wie wirkt da der 5. September im Vergleich 1972?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde jetzt zum Beispiel, dass eben auch in unserem Film viel um die Macht von Bildern geht, würde ich es in Bildern beantworten. Also jeder kennt das Bild der brennenden Türme. Und ich habe im Vorfeld natürlich auch immer wieder, spricht man mit Leuten und viele wissen, dass irgendwie eine Geiselnahme war in München und so weiter, aber wissen vielleicht gar nicht mehr so ganz genau, was passiert ist oder so. Aber was irgendwie fast jeder im Kopf hat, ist dieses Bild von dem maskierten Mann auf dem Balkon. Und insofern ist da die Parallele, dass es eben auch so Bilder gibt, die einfach sich ins kollektive Gedächtnis gebrannt haben. Und da ist irgendwo die Verbindung zu sehen, ja.
Also was sich in dem Film ja unglaublich transportiert, ist dieses Abgeschnittensein von den eigentlichen Ereignissen der ABC-Journalisten, die da ja ganz nah dran sind, aber trotzdem ja immer den Informationen hinterherlaufen, die in ihrem Studio sind, so eine klaustrophobe Enge sich immer vermittelt, keine Zeit haben und so weiter. Sie haben beschlossen, Originalaufnahmen mit hineinzunehmen in den Film von ABC. Ja. Warum die Entscheidung dafür?
Das war für uns eine essentielle Entscheidung. Ich glaube, das hängt für mich einerseits natürlich damit zusammen, dass wir möglichst authentisch erzählen wollten. Und dann ist es natürlich, wenn man die Chance hat, auch auf das echte Material zuzugreifen oder das eben sogar zuzuspielen am Set, auf den Monitoren und das dann alles einzufangen in einem Bild und so weiter. Das war so diese Vermischung von Fiktion und Realität, die ich mir erwünscht habe, die wir uns erhofft haben. Das ist das eine. Und das andere ganz Entscheidende bei dem Material ist der Moderator an dem Tag von ABC Sports, Jim McKay, wie er in die Kameras moderiert hat und so. Und das war für mich so eine einzigartige Mischung von Professionalität, aber auch Empathie, wie er zum Publikum gesprochen hat. Und ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig geworden, mit einem Schauspieler zu rekreieren.
Kommen wir vielleicht nochmal zu der Erzählperspektive und der Frage des Blickes auf Deutschland, den die Erzählperspektive...
Ja, genau, das war die zweite Frage, die ich vorher noch sagen wollte.
Genau. Also auch gerade aus der Rückschau 2024, welcher Blick auf Deutschland 1972 durch die Person der Übersetzerin, unter anderem Marianne, gespielt von Leonie Benesch, ergibt sich denn?
Wenn wir jetzt zurückgehen auf was wir vorher gerade hatten, das Thema, dass es auch eben in unserem Film um Bilder geht, um die Macht von Bildern und um eben auch das Wort, sag ich mal, Images, dann kann man auch sagen, dass Deutschland auch ein Image damals präsentieren wollte an die Welt. Es war also die erste Olympiade auf deutschem Boden seit 1936 und Deutschland wollte der Welt so eine neue liberale Seite zeigen. Man wollte eben keine Waffenpräsenz innerhalb des Olympischen Dorfes und so weiter. Und dann ist eigentlich das Schlimmste, was passieren konnte, ist passiert. Und dieses Image wurde komplett auf den Kopf gestellt. Und ich glaube, das reflektieren wir und wird dann vor allem in der Figur, die Leonie Benesch darstellt, wird das reflektiert, dieses Drama.
Und dann, wenn wir nochmal in die Gegenwart springen, verändern die Angriffe des 7. Oktobers unseren Blick auf den Film?
Also wir waren in den finalen Wochen der Postproduktion, als das passiert ist. Und in unserem Film geht es ganz klar um die Medienperspektive. Ob dem Publikum selber, ich glaube, natürlich wird das nochmal anders wahrgenommen, als wenn das nicht passiert wäre. Aber das kann ich nicht beantworten, sondern das muss man dem Publikum überlassen.
Das sagt der Regisseur Tim Fehlbaum über seinen Film September 5. Der hatte hier in Venedig beim Filmfestival Premiere und kommt im November auch in Deutschland in die Kinos. Wir kommen zu einer österreichischen Tragikomödie, die hier auf dem Lido in der Woche der Kritik läuft und jetzt gerade Premiere hat. Albrecht Schuch spielt darin Matthias, der bei einer Rent-a-Friend-Agentur arbeitet. Man kann Matthias anheuern, damit er zum Beispiel beim Familienfest den perfekten Sohn gibt oder um einen Geschäftspartner zu beeindrucken oder bei einer Wohnungsbesichtigung kompetente Fragen zu stellen. Matthias ist hervorragend in seinem Job, aber in seinem Privatleben weiß er im Laufe der Zeit immer weniger, wer er eigentlich ist. Peacock V heißt der Debütlangfilm von Bernhard Wenger. Ich habe Bernhard Wenger bei der Woche der Kritik getroffen und ihn gefragt, ob er sich für die Filmpremiere heute eigentlich auch überlegt hat, jemanden als Begleitung anzuheuern.
Ja, das wäre natürlich spannend, aber ich frage mich, wie ich das jetzt bei der Premiere nutzen könnte. Da müsste ich ja fast jemanden mieten, der statt mir auf der Bühne steht, damit ich selbst nicht nervös bin und im Publikum sitzen kann.
Das wäre auch dann nicht so viel Spaß, oder?
Dann wäre es fast wieder schade, genau.
Ja. Also es geht ja in Ihrem Film um eben ein Prinzip, man kann sich jemanden mieten für eine Situation, wie auch immer. Das gibt es tatsächlich, das war mir gar nicht so richtig bekannt vorher. Rent a Friend heißt dieses Prinzip. Vielleicht können Sie das auch nochmal für Menschen wie mich, die es vielleicht nicht kennen, erläutern. In Japan ist es ja wohl recht bekannt.
Genau, das Phänomen der sogenannten Rent-a-Friend oder Friend-for-Hire-Agenturen, die existieren in Japan seit mittlerweile 2 Jahrzehnten. Die sind damals zur Hilfe gegen die große Isolation und Einsamkeit entstanden. Man kann Freunde mieten, Verwandte mieten, alles, was man im Leben nicht hat, kann man mieten. Es ist aus dieser gut gemeinten Grundidee entstanden, Menschen zu helfen, dass sie vielleicht einfach jemanden haben, mit dem sie auf einen Café gehen können, mit dem sie plaudern können, sich einfach mal austauschen können, wenn man wirklich niemanden in seinem Leben hat. Aber wie das halt so oft im Leben ist, wird sowas nicht nur für was Positives verwendet, sondern auch um Lügen zu vertuschen, um sich besser selbst zu präsentieren, um Macht zu demonstrieren. Und das sind meiner Meinung nach auch die Dinge, warum das international eigentlich genauso funktionieren würde. Eine Rent-a-Friend-Agentur ist eigentlich die Erweiterung von Social Media aufs echte Leben, um sich noch besser zu präsentieren in jeder Lebenslage.
Jetzt ist in Ihrem Film, die Agentur heißt da My Companion, Matthias Inhaber dieser Agentur, und der meint ja alles erstmal gut. Der macht seinen Job hervorragend, er bereitet sich gut vor. Was zeichnet ihn eigentlich aus?
Matthias weiß sich sehr gut in unserer Gesellschaft zu bewegen. Er weiß, wie er den perfekten Partner, den perfekten Vater, den perfekten Sohn, was auch immer, darstellt, weil diese Gesellschaft ihn nach Anerkennung sucht, und in der funktioniert er genau. Aber wenn es um sein eigenes Leben geht und ihm quasi niemand vorschreibt, wie er zu sein hat, und niemand sagt, wie genau eine Situation ablaufen soll, dann ist er verloren.
Womit wir auch sind bei dem, was im Film auch immer wieder, womit Sie so ein bisschen spielen, nämlich den Job des Schauspielers. Matthias sagt an einer Stelle stolz, er muss ja das reale Leben spielen. Wo sind die Gemeinsamkeiten, die Unterschiede?
SchauspielerInnen stehen auf einer Bühne oder am Set und jeder weiß, das ist jetzt gespielt. Bei MitarbeiterInnen von Rent-a-Friend-Agenturen wissen nur Kunde, Kundin und Mitarbeiter oder MitarbeiterIn davon, dass es jetzt gespielt ist. Genau das macht es ja so schwer für MitarbeiterInnen von solchen Agenturen, besonders für Matthias, weil dieses Spielen im echten Leben natürlich sehr schnell zu einer Art Selbstverständlichkeit wird. Und wenn man andauernd eine Rolle übernimmt, weicht dann irgendwann halt selbst der eigene Charakter ein bisschen.
Albrecht Schuch spielt ja Matthias. Wie geht er an eine solche Rolle ran, die ja so viel mit Spiel im Spiel zu tun hat?
Also Albrecht hat mir erzählt, dass er es spannend findet, eben eine Figur darzustellen, die in einen Raum kommt, und wenn sie diesen Raum betritt, dann ändert sich erstmal gar nichts, weil die Figur selbst nicht den Ton angibt, sondern zur Seite steht, unterstützt und eigentlich nie mit eigenen Emotionen in eine Situation hineingeht. Und das ist, glaube ich, eine eigene Rolle, die es wahrscheinlich spannend gemacht hat für Albrecht, diese Figur zu spielen.
Regisseur Bernhard Wenger über Albrecht Schuch als Inhaber einer Rent-a-Friend-Agentur. Peacock V heißt der Film. Er hat gerade hier in Venedig in der Woche der Kritikpremiere. Zum Abschluss dieser Sendung von den 81. Filmfestspielen in Venedig schauen wir nach Japan auf einen Anime-Regisseur, der inzwischen weltweit bekannt ist, Hayao Miyazaki. Mit Filmen wie Mein Nachbar Totoro, Prinzessin Mononoke oder zuletzt Der Junge und der Reiher verzaubert er immer wieder die Welt. Das von ihm mitgegründete Studio Ghibli ist schon lange Sprungbrett auch für junge Künstler geworden. Der französische Regisseur Leo Favier, der in Berlin lebt, hat nun einen Dokumentarfilm über Miyazaki gemacht. Miyazaki, L'Esprit de la Nature heißt er. Und er beleuchtet Miyazakis Verhältnis zur Natur und wie Miyazakis persönliche Biografie immer wieder in seine Filme einfließt. In Japan ist Miyazaki schon lange bekannt, in Europa war das lange anders. Deswegen gibt es bei vielen europäischen Miyazaki-Fans häufig ein Initiationserlebnis. Welches das bei Leo Favier war, das hat er mir im Gespräch erzählt.
Ja, genau. Ich bin auch mit Hayao Miyazakis Films auch groß geworden und ich habe versucht, mich zu erinnern, aber ich bin sicher, mein erster Eindruck, das war Prinzessin Mononoke oder auf Deutsch Prinzessin Mononoke. Und ich war ein Teenager und dieser Film hat mich so doll beeindruckt. Es gab so viele Emotionen und was mir gefällt hat, das war von einer Seite diese ganze Darstellung von Natur als etwas super schön, aber auch was sehr furchtbar und gefährlich. Und das war immer gemischt, das war nicht entweder oder, das war immer extrem schön und auch extrem gefährlich und in Gefahr gleichzeitig. Und diese Idee, es gibt einen Krieg in diesem Film und eigentlich am Ende, man ist ein bisschen frustriert, weil es ist kein richtiger Happy End. Weder die Menschheit gewinnt oder die Natur gewinnt, alle haben ein bisschen verloren in diesem Konflikt. Und es gibt immer dieses Gefühl von ja, Traurigkeit am Ende. Und ich habe mich gefragt, was ist da drin, was passiert da in diesem Film, dass es so spannend, so wichtig irgendwie gleichzeitig für Erwachsene und auch für Kinder.
Es ist interessant, dass es gerade Prinzessin Mononoke war, den Sie gesehen haben, als Sie aufgewachsen sind, aber vielleicht ja auch ein bisschen repräsentativ, weil das war der Film, der Miyazaki in Europa bekannt gemacht hat. Nicht? Also 1996 gab es einen Vertrag mit Disney. Das war relativ wichtig, um ihn bekannt zu machen im Rest der Welt, oder?
Ja, am Anfang, die Filme von Miyazaki waren nur in Japan. Und Japan ist ein sehr großes Land, das hat eine sehr große Filmindustrie. Und eigentlich die haben die Filme nur da gezeigt, bis Disney kam und hat gesagt, wow, das ist so schön, das könnte auch den Rest der Welt interessieren. Und dann haben sie angefangen, einen Art Vertrieb durch Disney das zu machen. Und da sind die Filme zu uns gekommen.
Und trotzdem ist ja Prinzessin Mononoke auch für Miyazaki selber ein bedeutender Film, ein bedeutsamer Film, oder? Weil er so viele Themen anspricht, die ihn interessieren. Im Film gibt es einen Archivausschnitt von ihm, also in ihrem Film, wo er sagt, ja, alle denken, Animationsfilme sind wohltuend. Nein, ich will die chaotische Seite der Realität zeigen. Und das bezog sich auch wirklich auf den Film Prinzessin Mononoke, auf den Film übertragen. Was meint er damit?
So für ihn, das war ein großer Moment in seinem Leben. Das war Mitte der 90er. Es gab Ende der Sowjetunion, es gab die komplette Finanzkrise da in Asien und es gab so Attentäter auch in Tokio. So, das war eine sehr, sehr, sehr düstere Zeit für ihn. Und er hat gedacht, so süße Filme für Kinder, wo man sieht eine Art so sehr schöne Beziehung mit der Natur, das bringt einfach nichts. Und dann macht er mit dieser ganzen Wut und er macht Prinzess Mononoke. Und gleichzeitig haben sie ein neues Studio geöffnet und gleichzeitig es gibt eine neue Generation von jungen Animatoren, die für Ghibli arbeiten. Und alle diese Elemente sind da, um für mich dieses Meisterwerk zu kreieren. Und der hat immer gesagt, ja, mit diesem Film vielleicht werden wir pleite gehen, weil das dauert so viel Zeit, um das zu machen. Das ist das letzte Film komplett gezeichnet auch. Und man sieht ihn wirklich arbeiten. Und dieses Archiv zeigen wir auch. Und er gibt einfach alles. Und am Ende, zum ersten Mal, er sagt, ich will nie wieder Filme machen. Er macht so Burnout und er sagt, okay, ich mache Rente. Und dann, es gibt mehrere Jahre Pause und dann er kommt wieder mit Chihiros Reise. Und dieser Film, es ist eine ganz andere Stimmung irgendwie. Der ist viel ruhiger. Und auch die Mitarbeiter in Studio Ghibli haben uns das erzählt, dass die Stimmung war ganz, ganz anders. Und mit Mononoke, es gab so viel Wut. Und danach irgendwie, ja, das war sein Turning Point. Ja.
Ihr Film heißt ja Miyazaki L'Esprit de la Nature und es geht bei Ihnen sehr viel um das Verhältnis von Miyazaki zur Natur. Sie sprechen im Film auch immer von seinem Animismus. Die Natur ist beseelt in seinen Filmen. Was hat Sie bewogen, diesen Aspekt ins Zentrum des Films zu stellen?
Es war die Idee, dass Miyazaki, das sind nicht nur Filme, das ist auch ein Weltblick und ein Blick über unsere Beziehung, wir Menschen mit der Natur. Und das wollten wir irgendwie forschen. Und deswegen, wir haben so Interviews geführt mit Anthropologen, Biologen und Philosophen. Und wir als Europäer, wir denken, dass die Natur ist was außerhalb. Das ist unsere Umwelt, das ist um uns. Und in Miyazakis Film, der Mensch ist Teil der Natur. Und ja, dieser Blick ist interessant. Weil wenn man sagt, das ist außerhalb uns, das bedeutet, wir können das dominieren, wir können das komplett ausbeuten und das provoziert vielleicht die Klimakrise, wo wir sind. So, wir brauchen, glaube ich, eine andere Beziehung.
Miyazaki, L'Esprit de la Nature, das ist ein Dokumentarfilm des französischen Regisseurs Léo Favier, der hier in Venedig läuft und bald auch bei Arte zu sehen sein wird. Wir verabschieden uns hier vom Lido, wo die 81. internationalen Filmfestspiele stattfinden. Hier geht's gleich weiter mit der Echtzeit. Viel Spaß dabei wünscht Susanne Burg.